Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Walküre. Dieses Wort sollte das Signal geben zum Umsturz im Dritten Reich. Vor 80 Jahren versuchte die Gruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die Nazi-Herrschaft zu beenden. Mitten im Krieg, den Deutschland ausgelöst hatte, der von Deutschland ausgegangen war, als der Massenmord an jüdischen Männern, Frauen und Kindern noch in vollem Gange war. Und zum Plan gehörte nicht nur das Attentat auf Adolf Hitler, in dessen Hauptquartier in Ostpreußen. Schnell sollte dann auch die Kontrolle übernommen werden, im Militär und in der Politik. Und dabei sollte der Rundfunk helfen. Diese Episode beschäftigt uns gleich, denn das Attentat vom 20. Juli 1944 jährt sich am Wochenende zum 80. Mal. Da zeigt sich, Radio kann Weltgeschichte machen. Und Radio kann auch politische Maßnahmen hinterfragen. Zum Beispiel darf eine Innenministerin ein Magazin verbieten, in die Pressefreiheit eingreifen also, auf der Grundlage des Vereinsrechts? Es geht natürlich um die Debatten, die Fahrt aufgenommen haben nach dem Verbot des Kompaktmagazins. Über die wollen wir gleich sprechen. Vorher kommen wir aber zu einem Urteil, das gerade eben in Berlin gesprochen wurde. Denn so wie das Kompaktmagazin sind auch andere Medien aus dem extremen politischen Spektrum auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden. Auch die linke marxistische Tageszeitung Junge Welt, öffentlich nachzulesen im Verfassungsschutzbericht. Der Verlag 8. Mai, bei dem die Junge Welt erscheint, hat dagegen geklagt, dass die Zeitung von den Verfassungsschützern beobachtet wird. Die Vertreter des Verlages bestreiten nämlich den Vorwurf, einen gesellschaftlichen Umsturz anzustreben. Sebastian Engelbrecht, unser Korrespondent in Berlin, er hat für uns den Prozesstag und das Urteil am Verwaltungsgericht verfolgt. Herr Engelbrecht, was hat das Gericht denn entschieden?
Das Verwaltungsgericht Berlin hat soeben entschieden, dass die Klage der Jungen Welt und ihres Verlages abgewiesen wird, dass also der Verfassungsschutz weiterhin die Junge Welt nennen darf in seinen Berichten. Und er hat es so begründet, die Junge Welt strebe eine sozialistisch-kommunistische Grundordnung nach marxistisch-leninistischem Verständnis an. Und Lenin habe eben eine Einparteiendiktatur in Russland errichtet. Und diese Sichtweise, diese leninistische Sichtweise übernehme die Junge Welt. Die Junge Welt sei zudem der DDR sehr tief verbunden. Der Marxismus-Leninismus sei ja dort die herrschende Ideologie gewesen. Und deshalb sei die Junge Welt zutreffend als ein marxistisch-leninistisches Medium gekennzeichnet. Weiterhin, so der Vorsitzende Richter, gebe es eine personelle Verflechtung mit dem linksextremistischen Spektrum, insbesondere mit der DKP. Eine Vielzahl von Personen aus der DKP seien bei der Jungen Welt tätig. Ferner sei die Junge Welt mehr als ein Informationsmedium, zum Beispiel durch Veranstaltungen wie etwa die Rosa-Luxemburg-Konferenz. Das Ziel der Jungen Welt sei die Vernetzung und das politische Agieren im linken Spektrum. Das Ziel sei Klassenkampf, das Ziel sei mithin eben auch politische Überwindung des bestehenden Systems der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und der letzte Punkt des Richters war dann die Gewaltfreiheit. Die Junge Welt biete ein Forum auch für Personen, die Gewalt positiv gegenüberstehen. Etwa ein verurteilter RAF-Terrorist komme da zu Wort in der Zeitung und die Junge Welt distanziere sich eben nicht klar genug von der Gewalt.
Also die Junge Welt darf beobachtet werden vom Verfassungsschutz, genannt werden in den Verfassungsschutzberichten. Wie hat denn die Klägerin, das war in diesem Fall der Verlag der Jungen Welt, wie haben die argumentiert vor Gericht?
Ja, der Verlag hat so argumentiert, es handle sich um unabhängige journalistische Produkt bei der Jungen Welt, so Dietmar Koschmieder, er ist der Geschäftsführer des Verlags, der auch selbst Mitglied der DKP ist, der Deutschen Kommunistischen Partei. Nennung in den Verfassungsschutzberichten.
Und Herr Engelbrecht, wir haben an dieser Stelle leider kleine technische Probleme, kleine
Aussetzer. Und auch bei der Werbung und Verbreitung, zum Beispiel in Bahnhöfen und Zügen.
Okay, es scheint wieder zu gehen. Herr Engelbrecht, wir hatten kurze Aussätze, aber setzen Sie gerne Ihre Antwort fort.
Ich versuche es mal noch weiter. Das Blatt könne in Bahnhöfen und in Zügen nicht werben und auch... Also Dietmar Koschmieder, der Geschäftsführer des Verlags der Jungen Welt, sagt eben, das Blatt könne nicht in Bahnhöfen und Zügen werben und auch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für sich werben. Und die Rechtsanwältin der Jungen Welt erklärte, die Zeitung sei nicht dem Leninismus verpflichtet im Sinne des Eintretens für eine Gesellschaftsordnung, die andere Meinungen unterdrücke. Man verstehe sich eben als marxistische Zeitung, man wolle keinen Umsturz. Und man betont also, die Zeitung diene nicht dazu, einen kommunistischen Umsturz herbeizuführen. Man strebe keine andere Gesellschaftsordnung an, sondern beschreibe die bestehende Gesellschaft aus marxistischer Perspektive.
Sebastian Engelbrecht war das live aus Berlin. Vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Berichterstattung live aus dem Gericht, aus dem Verwaltungsgericht in Berlin. Und die technischen Störungen bitten wir zu entschuldigen. Ja, und wir haben es gerade gehört. Die Klage wurde also abgewiesen. Trotzdem, die Zeitung, die Junge Welt, wehrt sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. So wie sich die Verantwortlichen beim Kompaktmagazin demnächst wohl wehren dürften gegen das Verbot ihrer Zeitschrift. Grund ist, sowohl für die Beobachtung auf der einen Seite als auch für das Verbot auf der anderen Seite, dass diesen Medien Extremismus vorgeworfen wird. Umsturzpläne. Die zu bekämpfen, das ist Aufgabe des Staates, und trotzdem gibt es gerade jetzt viel Kritik am Verbot des Magazins Kompakt, an der Entscheidung der Bundesinnenministerin. Denn die Pressefreiheit ist ein besonders hohes Gut in Deutschland, verankert in der Verfassung in Artikel 5. Da heißt es unter anderem, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Verboten wurde Kompakt nun aber nicht als Presseerzeugnis, sondern als Verein. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Benjamin Lück gesprochen, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und die Frage an ihn, ist dieses Kompaktverbot ein Angriff auf die Pressefreiheit?
Wir müssen leider noch etwas abwarten. Wir kennen die Begründung des Bundesinnenministeriums nicht und müssen alles, was wir jetzt sagen, unter dem Vorbehalt dessen machen, dass wir nur wissen, was das Bundesinnenministerium öffentlich gemacht hat. Und danach sieht es durchaus als einschneidender Eingriff in die Pressefreiheit aus. Ob es jetzt ein ungerechtfertigter Angriff ist, das lässt sich leider gerade nicht beurteilen, aber dieser Einschnitt, der ist da.
Zur Einordnung muss man nochmal sagen, vielleicht, dass Kompakt jetzt als Verein verboten wurde, also Kompakt mit dem Kompakt-Magazin, mit dem Online-Portal und mit dazugehörigen YouTube-Kanälen. Die Verantwortlichen sagen, wir sind aber ein Verlag und gar kein Verein. Also auch aus Ihrer Sicht deswegen eine problematische Entscheidung?
Also wir müssen festhalten, dass es in Deutschland keine ausdrückliche Regelung gibt, die festhält, unter welchen Voraussetzungen ein Medienunternehmen, ein Verlag verboten werden kann. Wir haben hier also die Notwendigkeit, wenn man diesen Schritt gehen will, auf andere Regelungen auszuweichen. Und das Bundesinnenministerium hat sich jetzt dazu entschieden, das Vereinsrecht anzuwenden. Das klingt vielleicht noch abwegiger, als es tatsächlich juristisch ist. Das Vereinsrecht ist sehr weit zu verstehen in solchen Verbotsverfahren. Es kann auch gerade, das steht auch so im Gesetz, auch Wirtschaftsunternehmen in Rechtsform einer GmbH umfassen. Also unsere grundsätzliche Kritik als Gesellschaft für Freiheitsrechte an diesem Umweg über das Vereinsrecht ist, dass es eben nicht passt. Die haben wir schon 2018 in einem Verfahren geäußert, in dem es um ein Verbot der Linksextremen vielleicht oder auf jeden Fall sehr weit links stehenden Plattformen links unten in die Media ging. Davon rücken wir auch nicht ab, nur weil es jetzt um ein rechtsextremes Magazin geht. Dieses Vereinsrecht passt nach unserer Auffassung nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat es, sagen wir mal, auf dieser Anwendungsfrage, auf dieser Ebene hat es das anders gesehen und sagt, man kann das Vereinsrecht schon anwenden, aber bei Beurteilung der Gründe, die für das Verbot herangezogen werden, da müssen wir ganz genau hinschauen. Und zwar ganz genau darauf, ob das Innenministerium, das ja ein solches Verbot ausspricht, sich jetzt vor allem oder ausschließlich auf die Inhalte des Mediums stützt. Wenn nur diese Inhalte des Mediums herangezogen werden, um ein Medium zu verbieten, dann ist das nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unzulässig. So zumindest lese ich die bisherige Rechtsprechung. Und da sprechen wir noch nicht vom Bundesverfassungsgericht, das nochmal vielleicht nochmal einen zusätzlichen Schutz entwickeln würde für die Pressefreiheit.
Allerdings gilt ja auch das Grundrecht auf die Pressefreiheit nicht uneingeschränkt. Also ich habe eben Artikel 5 Absatz 1 zitiert. In Absatz 2 heißt es, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, in den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Also, es gibt Schranken für die Pressefreiheit. Wie sollte dann also gegen eine Zeitschrift vorgegangen werden, die antisemitische, rassistische und geschichtsrevisionistische Inhalte verbreitet, wie es die Innenministerin ausdrückt?
Ja, dieser Befund der Innenministerin, den greife ich auch überhaupt nicht an. Also das ist ja unbestritten, wenn man sich die Inhalte des Kompaktmagazins angeschaut hat, bevor es verboten wird. Jetzt ist es natürlich gerade schwierig. Wenn man sich das angeschaut hat, dann ist dieser Befund ja nicht zu bestreiten. Nur stützt sich das Innenministerium jetzt gerade nicht auf strafbare Inhalte vom Kompakt, sondern eben letztlich auf die hetzerische Tendenz des Magazins, die staatszersetzende Tendenz, die System nicht nur kritische, sondern das System fundamental in Frage stellende oder auch bekämpfende Tendenz des Mediums. Also alles, was sich eben unter den Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung fassen lässt, der so auch im Grundgesetz steht als Möglichkeit, Vereinigungen zu verbieten.
Abschließend nochmal zu dem Verbot des Portals Links unten in die Media. Sie haben es eben schon angesprochen. Vor einigen Jahren wurde dieses linksextreme Portal auch nach dem Vereinsrecht verboten. Damals wurde über die grundsätzliche Bedeutung, auch die Probleme, die entstehen können, wenn Presserecht und Vereinsrecht vermischt werden, gar nicht so sehr gesprochen. Das war gar nicht so sehr Thema wie jetzt im Fall von Kompakt. Warum?
Ja, das müssen Sie Ihre Kollegin letztlich in den anderen Sendern und bei den Zeitungen fragen. Jetzt bei Kompakt hagelt es quasi die Presseanfragen. Zu Links unten in die Media hatten wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte uns in das Verfahren eingebracht, als unbeteiligte Dritte einen Brief an das Gericht geschrieben, eine ausführliche Stellungnahme, die ist offen über unsere Seite abrufbar, in der wir unsere fundamentale Kritik an diesem Vorgehen geäußert haben. Und zwar nicht aus Sympathie für eine oder andere Seite, sondern aus grundsätzlicher Kritik, dass die Pressefreiheit hier nicht ausreichend berücksichtigt wird.
Das Kompaktverbot, ein Angriff auf die Pressefreiheit. Darüber habe ich mit Benjamin Lück gesprochen, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Ja, und bei aller Kritik an dieser Verbotsentscheidung, diese Kritik kann geäußert werden und es wird wohl dagegen geklagt. Die Pressefreiheit ist gewährleistet in Deutschland. Weltweit sieht es oft aber anders aus. Vielfach ist sie gefährdet durch Kriege, Diktaturen oder instabile Staaten, die keinen ausreichenden Schutz gewährleisten können. Wie kann man bedrohten Journalisten aus diesen Ländern helfen? Wie kann man sie unterstützen? Vor 2 Jahren hat das Auswärtige Amt zusammen mit der Hannah-Arendt-Initiative ein Nothilfeprogramm für Medienschaffende ins Leben gerufen. Und gerade wurde ein neuer Ankunftsort für geflüchtete Journalistinnen und Journalisten geschaffen. In einem kleinen Dorf in Brandenburg. Thomas Fitzel war dort.
Südliches Brandenburg, Hoher Fläming, das Dorf Schmerwitz in der Gemeinde Wiesenburg. Viel Fläche, aber wenig Einwohner.
In Schmerwitz wohnen jetzt zurzeit 351, in Schlamau 137, in Arnsnest 22 und in Steindorf 5.
Birgit Kaiser, die Ortsvorsteherin von diesen 4 Ortsteilen. Schmerwitz ist ein ehemaliger, recht großer Gutshof mit vielen Gebäuden. Zu DDR-Zeiten war hier zusätzlich eine Schule für die Kampfgruppen der Arbeiterklasse der DDR. Das ist das Haus 5. Daraus wurde nach der Wende ein Pflegeheim, das aber schon seit längerem leer stand und deswegen für ukrainische Geflüchtete genutzt werden sollte. Doch damit waren die Schmerwitzer nicht einverstanden, denn schon jetzt sind von 351 Einwohnern 137 Geflüchtete. Es wurde auch aus anderen Gründen nichts aus diesem Plan. Stattdessen ist Haus 5 nun ein Ort für geflüchtete Journalisten. Die Idee kam von Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf, ein Mann, der viele Ideen hat, wie man neue Einwohner und Arbeitsplätze in den ländlichen Raum holen kann und vor allem, wie man auch die eigenen Bürger davon überzeugt.
Und am Ende haben wir das Projekt abstimmen lassen, ob die Schmerwitzerinnen und Schmerwitzer das mittragen würden, dass wir diesen Pilot hier starten. Und jetzt ist es endlich soweit.
Die ersten 8 Journalistinnen sind jetzt eingetroffen. Bis zu 30 sollen hier künftig betreut werden. Von MICT, Media Incorporation and Transition. Einer von ihnen ist Hawar aus dem iranischen Teil von Kurdistan. Er arbeitete mit lokalen Medien und über Social Media zu den Themen Kurdistan und Umweltproblemen und geriet so ins Visier der Polizei.
They called me to the security forces and answered them some questions, but after he was facing with torture, so that's why I left Kurdistan.
Hawar wurde dann inhaftiert und gefoltert, wie auch schon sein Bruder. Er floh zuerst in die autonome Region Kurdistan, dann die übliche Fluchtroute nach Europa. Außerdem sind in Schmerwitz Journalistinnen aus dem Sudan untergekommen, sowie Kolleginnen aus Afghanistan, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara verfolgt werden. Sarah aus dem Iran ist Fotografin und arbeitet künstlerisch und dokumentarisch. Ihre Themen, der weibliche Körper und queeres Leben im Iran. Für jedes einzelne Foto wurden ihr jeweils 6 Monate Haft angedroht. Seit 7 Jahren ist sie inzwischen auf der Flucht. Erst Georgien, dann die Türkei. Als es auch dort so schwierig wurde, Deutschland. Die letzten 6 Monate war sie in einer geflüchteten Unterkunft, eine Zeit, die sie als sehr aufreibend empfand, weil sie nicht zur Ruhe kam.
When I come here, I feel too much peace. And here I'm so good. I can't just describe my feeling here right now, I swear. I'm happy.
Das ist auch genau so gewollt. Die Menschen sollen nach ihren traumatischen Erlebnissen erst einmal zur Ruhe kommen können. Wobei ein abgeschiedenes Dorf, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, nie die ursprüngliche Idee von MICT war, denn natürlich dachte man eher an Städte.
Das Problem ist eher, dass wir da gar nichts gefunden haben.
Klaas Glienewinkel, der Projektbetreuter von MICT.
Wir sehen das hier nicht, dass die hier Wurzeln schlagen und leben für Jahre, sondern unser Ziel ist schon, dass wir die in Lohn und Brot bringen.
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark übernimmt dabei die Mietkosten. Zur Eröffnung sind auch viele Dorfbewohner gekommen. Klaas Glienewinkel führt sie durch die Räume.
Und hier ist ein digitaler Arbeitsplatz, der auch übrigens allen zur Verfügung steht. Nicht nur den Bewohnern, sondern auch anderen, die Interesse haben, mal einen Podcast zu produzieren oder ein Video schneiden wollen. Vielleicht werden ja irgendwann die Leute, die hier im Haus wohnen, auch Trainer für die Menschen in Schmerwitz.
Ende des Jahres, auch das ist so verabredet, stimmen die Schmerwitzer nochmals ab. Soll das Projekt fortgeführt werden oder nicht?
Thomas Fitzel über einen Zufluchtsort für Medienschaffende in Brandenburg. Es war der 20. Juli 1944, 12.42 Uhr. Da explodierte die Bombe im Führerhauptquartier in Ostpreußen. Die Gruppe um Stauffenberg versuchte, Hitler zu töten und die NS-Herrschaft zu beenden. Zum 80. Mal jährt sich dieses Ereignis am kommenden Samstag. Damals war zunächst nicht klar, ist Hitler tot oder lebt er noch? Die Nachrichtenlage unübersichtlich. Und deshalb setzten die Gegner des Regimes, hochrangige Militärs, erst ziemlich spät den Alarmplan Walküre in Gang. Der Clou an diesem Plan war, die Befehlsketten der Wehrmacht für den Umsturz zu nutzen. Eine wichtige Maßnahme, den Rundfunk, das schnelle Medium der Zeit, das schnelle Medium für die Massen unter Kontrolle zu kriegen. Die Gelegenheit war da, Soldaten einer Infanterieschule besetzten wie geplant das Funkhaus an der Berliner Masurenallee, heute Sitz des RBB, damals die Zentrale des Großdeutschen Rundfunks. Was dann passierte, erzählt Christian Matiak.
Ein rötlich-brauner Klinkerbau im Berliner Westend. Das Haus des Rundfunks. Gegen 17 Uhr am 20. Juli 1944 trifft das Bataillon von der Infanterieschule Döberitz ein. 400 Mann, eilig angetreten unter dem Befehl von Major Friedrich Jakob. Mit dabei Karl-Peter Schober, Leutnant, 23 Jahre alt. Im Kopf die offenen Fragen, so erinnerte sich Schober Jahrzehnte später.
Dem Major Jakob wurde gesagt, es sei ein Anschlag auf Hitler verübt worden, Hitler sei tot. Und die Wehrmacht übernehme die Gewalt im Staate. Und aus diesem Grunde solle er das Reichsrundfunkgebäude besetzen. Aber er wusste nicht, wer die Attentäter waren und wer das Attentat verübt hatte. Keiner von uns wusste das.
Und sie ahnen nicht, dass sie Werkzeuge sind. Im Radio einen Aufruf an das Volk ermöglichen sollen, verfasst von den Widerständlern im OKH, im Oberkommando des Heeres. Aber Major Jakob kennt nur seinen Auftrag.
Er bekam von der Infanterieschule eine Telefonnummer mit, die er anrufen sollte. Er sollte Kontakt aufnehmen zu einem Verbindungsoffizier des OKH in der Bendlerstraße, der heutigen Stauffenbergstraße. Und er sollte dafür sorgen, dass die Sendungen eingestellt werden.
Immerhin, die Posten der SS am Eingang gehorchen. Auch ein Telefon findet sich. Jakob wählt mehrmals, aber niemand meldet sich. Und der angekündigte Verbindungsmann taucht nicht auf. Weitere Befehle der Widerständler bleiben aus. Dennoch, pflichtbewusst arbeitet Major Jakob seinen Auftrag ab. Den Intendanten Heinrich Glasmeier fordert er auf, alle Sendungen zu stoppen, sofort.
Worauf der Glasmeier einverstanden war und schickte den Major mit zwei Ingenieuren zum Hauptschaltraum. Die hantierten dort an Leitungen und sagten dann, die Sendungen sind eingestellt.
Also Sendepause in ganz Deutschland, oder?
Wir geben Nachrichten des drahtlosen Dienstes.
Gegen 18.45 Uhr die erste Meldung im Radio. Hier eine Wiederholung.
Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt.
Hitler lebt.
Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt.
Wir waren alle Infanteristen, die noch nie in einem Funkhaus waren und überhaupt nicht wussten, was das bedeutet. Ein Funkhaus mit dieser komplizierten Technik und so weiter. Und der Major war auch sicher, wenn er es als Offizier zu einem Zivilisten spricht, dass der auch das tun wird, was er gesagt hat, und konnte es gar nicht kontrollieren.
Tatsächlich wird Major Jakob hinters Licht geführt von Intendant Glasmeier, einem strammen Nazi. Was der Major nicht wissen kann, gesendet wird weiterhin. Denn Technik und Studios sind längst ausgelagert in den Bunker, einen klobigen Betonklotz neben dem Funkhaus. Karl-Peter Schober resümiert.
2 Stunden war das Funkhaus von einer Heereseinheit besetzt, ohne dass sich die Verschwörer dieses wichtigen Instruments bedient hätten. Der Meldung des Deutschlandsenders, der in ganz Europa zu hören war, und des Reichstags Berlin, dass Hitler überlebt habe, hätten sie zuvorkommen können. Eine Panne, die sich gerecht hat. Die Verschwörer hatten keinen der geplanten Aufrufe an das deutsche Volk verlesen können. Obwohl wir im Haus waren und für sie das Haus besetzt hatten.
Das Ende. Die Verkettung unglücklicher Umstände. Die Soldaten kennen sich nicht aus im Funkhaus. Und dass sie dort sind, erfahren die Stauffenberg-Männer nicht. Die haben gerade Stress, versuchen den Umsturz noch zu retten. Vergeblich. Beim Major meldet sich nun Goebbels, der Propagandaminister, und fordert ihn auf, keine Befehle der Widerständler zu befolgen. Nachts um 1 spricht Hitler im Radio. Das Bataillon kehrt zurück in seine Kaserne.
Christian Matiak erinnerte. Er gehört derzeit zu den prominentesten Inhaftierten in Russland. Der US-Journalist Ian Gershkovich, Korrespondent für das Wall Street Journal. Spionage wird ihm vorgeworfen. Und heute wurde bekannt, dass der Prozess gegen ihn noch in dieser Woche zu einem Ende geführt werden könnte. Die Schlussplädoyers seien für morgen angesetzt, teilte das Gericht heute mit in Jekaterinburg. Auch darüber werden wir weiter berichten hier im Deutschlandfunk. Das war unser Medienmagazin für heute. Mit Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Tag.